viel Aufklärung, Kommunikation. Genau. Okay. Also wir haben relativ bald gesehen, dass die Menschen, die Jugend von heute eigentlich nicht mehr liest. Ja.
Uns werden Flyer gereicht.
Wir haben mit Grafiken gearbeitet. Ja. Wenn ihr euch das anschaut, kurz.
Habt ihr die online irgendwo? Oder? Ja. Dann können wir die ja verlinken bei uns auch. Dann kann sich jeder auch was angucken.
Ja, also wir haben eine grandiose Grafikerin gehabt, die mit Leib und Seele da drinnen gehangen ist. Die hat uns dann auch dieses große Plakat gemacht, weil sie einfach sagen wollte nach 5 Jahren, so, was haben wir alles erreicht. Aber diese Grafiken, die dienen dazu, dass man mit einem Blick sieht, so, aha, okay, wie groß ist die Wertschöpfung, wie viel kann eigentlich eine Dachbegrünung an Wasser zurückhalten pro Quadratmeter. Ich glaube, die Badewanne ist drinnen mit 156 Liter, mittlerweile sind es eh schon mehr. Solche Dinge gehen ganz anders ins Gehirn, als wenn man 5 Sätze sagt.
Also ja, grundsätzlich kann man sagen, die sind alle ziemlich happy, auch mit ihren Berthas. Ja, auf die 50, mittlerweile kommen wir auf die 50. Im Prinzip wurde dann ein Business Model auch in diesem Forschungsprojekt entwickelt und es hat sich ein Produkt daraus entwickelt. Ein One-Stop-Shop für Fassadenbegrünung, wo du ein modulares Fassadenbegrünungssystem von der Beratung bis zur Umsetzung aus einer Hand bekommst.
Aber am Weg hin habe ich mir Total Recall angehört. Ja? Und dann habe ich gedacht, ah, das ist der neue Film, weil er ist ja wieder verfilmt worden. Und da gibt es eine Szene, wo sie quasi mit so einem Auto über die Stadt fliegen und da gibt es dann so Ebenen, ja. So ja. Wahnsinnig dunkle Ebenen und da fliegen sie durch und ich habe nur gedacht, puh, also Wahnsinn, ja, was ist das für eine Stadt? Ja, da kann man gar nicht mehr den Boden sehen, da fliegt man eigentlich in diesen Hochhäusern durch. Und dann ist mir tatsächlich das passiert, ja. Komme ich ins Hotel und ich bin im 40. Stock und ich schaue da runter und denke mir, oh mein Gott, wir sind in der Science-Fiction-Welt angekommen. Das schaut ja wirklich so aus, aber in China muss man wirklich sagen, also die haben teilweise dann die Begrünungen eingezogen. Da haben sie tatsächlich zwischen den Gebäuden haben sie so Ebene eingezogen und haben sie das dann begrünt und die Menschen sind rausgegangen und haben dann eigentlich gar nicht mehr gewusst, sind sie jetzt in dem Erdgeschoss oder sind sie im 10. Stock oder so. Und die Stadt hat sich ganz anders entwickelt plötzlich, ja, mit vielen Grünflächen und wir sagen ja heute grüne und blaue Infrastruktur dazu. Und das war eigentlich total interessant zu sehen, dass das einen Charme gehabt hat. Und so stelle ich es mir eigentlich vor. Ich meine, wir werden nicht anders auskommen. Natürlich, wir brauchen irgendwo, wenn wir wachsen in der Stadt, wir müssen ja irgendwo hinbauen. Jetzt können wir in die Breite nicht bauen. Also warum nicht in die Höhe? Und nachverdichten ist ja das Prinzip der Zukunft. Aber wenn wir in die Höhe bauen, dann dürfen wir halt die Begrünung nicht vergessen. Und da waren teilweise also Städte dabei, die wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, ist schon ganz, ganz gut gedacht, ja, gut geplant.
Und besser in die Höhe bauen, solange es noch geht und man, sag ich mal, den Lebensraum sich so bauen kann, als in die Tiefe bauen zu müssen.
Okay, ich hab's abstrakt.
Ja, okay, super, da kann auch keiner mehr
folgen. Okay, wir machen weiter.
Würdest du sagen, dass die Förderung letztendlich auch so der Schlüssel des Erfolgs ist, des Ganzen?
Ja, das ist so. Also wir sprechen zwar immer von Anreizwirkung, aber wir haben in dem Fall keine Ökosteuer. Ja? Hm. Bei uns ist die Förderung eigentlich sehr wichtig. Das Problem ist nur, dass wir halt so viele verschiedene haben. Wir haben auf Bundesebene, Landesebene, Städteebene, Gemeindeebene und oft sind die kumulierend und das ist manchmal sehr komplex.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Mobil vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren im wunderschönen Wien und haben, das war auch der Grund unserer, also einer der Gründe unserer Reise war die Folge mit Pool for Nature, die habt ihr ja hoffentlich alle schon gehört. Und die andere Folge, die wir aufgenommen haben, war mit Grün statt Grau.
Genau, das war quasi eine Punktlandung. Wir kamen in Wien an, sind mit dem Uber zum Hotel, vom Hotel direkt zu Grünstadt Grau und kamen um eine Minute vor Terminbeginn an und hatten eine ganz, ganz, ganz tolle Folge. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das ganze Büro ist ein Altbau zu Hause. Richtig tolles Bürogebäude, hohe Decken, viele junge MitarbeiterInnen, die meisten tatsächlich weiblich und ganz, ganz, ganz nette Umgebung. Wir haben da einen Meetingraum aufgenommen mit der Katharina Maus und der Susanne Formanek. Und genau, wir haben es auch per Video aufgezeichnet. Ich hoffe, ich habe es ein bisschen hingekommen, dass ihr das jetzt dann auch sehen könnt.
Das Intro jetzt nicht, aber das, was dann gleich kommt.
Genau, das, was Spotify da mit Video zu sehen ist.
Genau. Vielleicht vorher eher noch, weil die beiden uns auch darum gebeten haben, noch so ein paar Eckpunkte zu sagen, die wir im Interview jetzt nicht mit reinbekommen haben. Es ist schon eine lange Folge geworden, aber das Thema ist halt sehr umfangreich und deswegen war es ihm wichtig, auch nochmal zu sagen, dass Grünstadt-Grau eine nicht wirtschaftsorientierte Forschungs- und Innovations GmbH ist und zu 100% im Eigentum des gemeinnützigen Verbands für Bauwerksbegrünung FFB Österreich.
VfB.
VfB. VfB, ole, ole. Ist.
Genau. Genau. Ja, und das auf jeden Fall auf internationaler Ebene ist Grünstadt-Grau als Mitglied der Europäischen Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände der EFB sowie in länderübergreifenden Austauschgruppen und Forschungsprojekten tätig. Das habe ich gut abgelesen, Tobias.
Oder? Super, hörte man gar nicht.
Genau. Also, ihr werdet aber hören, das ist sehr, sehr tief um das ganze Thema, wie haben die mit den ganzen Unternehmen gestartet, wie ist das eigentlich mit diesen Forschungen, wo kommt das her, was für Einflüsse hat man und was hat man für Auswirkungen?
Genau, und Förderungen, wie wichtig sind die Förderungen eigentlich, die da mit reingespielt haben, weil da gab es bestimmte Ziele, die erreichen wollten und da war so eine Förderung ein guter Hebel. Am Ende waren wir noch auf der Dachterrasse, die auch sehr natürlich wirkte mit Höhenunterschied und so weiter da drin und hatte einen schönen Blick über Wien.
Genau. Und wir wollen für euch dieses Gespräch mitnehmen als Inspiration. Also gerade wenn ihr solche innovativen Lösungen, ob es jetzt darum geht, dass man Klimawandelkonzepte hat oder ob es generell nur darum geht zu gucken, welche Leistung man vielleicht zusätzlich noch anbieten könnte als Gartenlandschaftsunternehmen und das vielleicht auch in der Kommune vielleicht mal voranbringen möchte, nehmt das gerne mal mit.
Da gibt es auf der Website, das findet ihr auch alles in den Shownotes, ganz, ganz viele Flyer, Formulare, Dokumente und so offen wie beide auch sind, helfen die auch gerne weiter, wenn es da Rückfragen zugibt.
Genau, deswegen an dieser Stelle viel Spaß beim Reinhören.
Hört man sich schon?
Ja.
Echt? Oh ja. Oh, krass. Boah, es hört sich ganz anders an.
Da, wo das Kabel ist, ist links. Ja, perfekt.
Okay. Achso, war ganz schön groß.
Ja, wir müssen genau die Kopfhörer aufsetzen, damit man sich besser hört. Und Thomas hat so lustige Soundeffekte, die kann man dann auch einspielen.
Ah, okay.
Genau, das haben wir jetzt ganz neu, weil wir hatten eine Folge auf...
Oh, ah, das war Soundeffekte.
Das war Windows.
Ja.
Teams?
Ja, mein Outlook hat gerade gesagt, diese 8 Termine hast du jetzt gerade vor dir.
Achso. Das ist ja nett von Outlook. Genau, das, man hört sich aber jetzt ganz gut und dann weiß man auch, wann man halt zu laut ist und wann man halt zu leise ist. Weil wenn man hier sitzt, dann...
Halt es. Ja, dann was ist so der perfekte Ab?
Eigentlich nah dran. Eigentlich nah dran. So genau. Tatsächlich.
Okay. Ja.
Ihr könnt es auch in die Hand nehmen. Also Eva nehme ich das tatsächlich gerne in die Hand, ins Mikro, aber so wie ihr angenehm seid.
Weil die sind da sehr empfindlich, die Mikros. Und dann, man hört das auch, wenn man so und so redet, dann ist man nicht drauf. Ja, also man muss wirklich ins Mikrofon reinsprechen, dann hört man das auch so zur Kontrolle. Haben wir die Kopfhörer genommen dafür.
Sehr professionell.
Ja.
Das ist Wahnsinn.
Wir haben
wirklich,
wir haben echt mehr davon gebaut.
Das ist echt lustig. Aber so, als wisst wenigstens, dass man mich hört.
Ja, auf jeden Fall.
Gut.
Genau. Ja, wir hatten mich zuletzt mal eine Folge aufgenommen, da war der Ton schlecht und das war absolut ätzend. Das Thema war richtig cool.
Ja.
In Deutschland sind wir ein bisschen digitalisierungstechnisch ein bisschen hinten dran, glaube ich. Da ging es ums Thema E-Rechnung und wir hatten einfach die ganze Zeit Knacken in der Leitung. Knack, knack, knack. Und das kriegst du nicht raus.
Das ist die E-Rechnung schon falsch behaftet.
Ja. Das fing bei der Aufnahme schon an, dass das ganz witzig war. Einer von uns hat die anderen dann gehört, als wären die so wie Mickey-Mäuse. Die Stimme war dann so... Das war lustig, aber
schwer zu hören.
Moment dann nur, leider.
Ja.
So weit zur E-Rechnung.
Genau. Super, sehr gut. Wir sitzen in Wien, Thomas, unglaublich.
Sogar bei Sonnenschein, obwohl wir so viel Regen gehabt haben die letzten Wochen.
Ja, den Regen haben wir in Deutschland gelassen.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Dann
haben wir auch Tschüss gesagt zum Regen und Hallo Sonnenschein in Wien,
als
wir gelandet sind eben. Genau, und wir sitzen... in welchem Bezirk sitzen wir hier eigentlich?
Im vierten, Wiener Gemeindebezirk. Wieden.
Wieden. Wieden, okay. Genau, bei Grünstadt Grau. Und freuen uns total, dass ihr Zeit gehabt habt für dieses Gespräch jetzt mit uns aufzuzeichnen. Also viele, glaube ich, von euch kennen das Büro, die das jetzt hier hören. weil es ja einfach ja, Namen hat, einfach mal, auch Vorreiterposition, so sehe ich es halt. Und genau, daher einfach mal für die, die es nicht kennen, vielleicht mal eine kurze Vorstellungsrunde, würde ich sagen.
Das ist wie bei so einem Seminar, ne? Jetzt schätze ich jeder einmal vor.
Begrüßungsrunde.
Ja. Genau, wer seid ihr? Was macht ihr?
Mit Namen schon, oder?
Ja, ja? Wir sagen vorher, im Intro haben wir den Namen ja gerade schon gesagt. Okay. Aber genau, trotzdem gern nochmal, dass man die Zuordnung zur Stimme hat, ist das, glaube ich, immer ganz gut.
Okay, ja. Mhm. Also mein Name ist Susanne Formanek. Ich bin Geschäftsführerin von Grünstadt Grau und Mitbegründerin. Ja, und wir sind jetzt im 8. Jahr.
Ja, mein Name ist Katharina Maus. Ich bin sozusagen stellvertretende Geschäftsführerin, Prokuristin seit Juni dieses Jahres eigentlich, bin aber seit 5 Jahren bei Grünstadt Grau, habe während meines Studiums angefangen, habe Landschaftsarchitektur, Landschaftsplanung studiert in Wien und ja, seitdem lässt mich das Thema Bauwerksbegrünung nicht mehr los eigentlich.
Ja, sehr gut. Genau, was steckt hinter dem Grünstadt Grau? Also könnt ihr das für die, die es jetzt noch nicht kennen, einmal kurz erklären, was das eigentlich bedeutet, was ihr macht?
Ja, Grünstadt Grau ist die Kompetenzstelle und Innovationslabor für Bauwerksbegrünung in Österreich. Das heißt, unser großes Ziel ist, das Grün in die Städte zu bringen, an die Gebäude zu bringen und mit allen, die mit dem Thema zu tun haben, hier daran zu arbeiten, das leicht in die Umsetzung zu bringen, die Qualität zu sichern und hier den fachlichen Austausch zu fördern und das Thema aber auch in die breite Bevölkerung rauszubringen, alle davon zu überzeugen, dass das richtig ist, was wir tun.
Aber auch ganz viel ausprobieren. Also als Innovationslabor haben wir sehr viele Innovationen vorgebracht, weil wir einfach die Stelle sind, die hier mutig vorangehen und einfach Dinge auch ausprobieren. Wir brauchen Lösungen für die Zukunft im Bereich des Klimawandels.
Das sehen bei uns tatsächlich auch viele Unternehmen im Gartenlandschaftsbau auch als Zukunftsmarkt. Das ist ja auch letztendlich eine Branche, die Zukunft damit gestalten kann oder auch sollte, um die Chance zu nutzen. Das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir machen jetzt mal da eine Themenreihe, um da einfach noch ein bisschen mehr Anschub vielleicht mitzuleisten und mehr Input zu geben an der Stelle.
Und bei uns geht es auch darüber hinaus eigentlich, nur das nette Grün auf die Gebäude zu bringen. Bei uns geht es auch darum, dass wir die Gebäudeoptimierung damit forcieren. Das heißt, dass das Gebäude weniger Energie verbraucht zum Beispiel, dass es gekühlt wird, dass es hier eine gute klimatische Ausprägung gibt, sowohl im Sommer wie auch im Winter. Also die Pflanze hat bei uns auch einen starken Nutzen.
Mhm. Geht es denn irgendwie dann viel um Zahlen, Daten, Fakten, also um einen Wert von einem Gebäude? Also Kosten und so, ja klar, aber auch einen Wert von einem Gebäude beim Wiederverkaufen und so?
Ja, aber da sind wir manchmal noch nicht so angekommen. Ich meine, wir wissen, dass ein Gebäude um 8% mehr wert ist, das wissen wir. Mhm. Aber es geht halt mehr auch um das Wohlfühlen und in der Stadt bleiben. Wir haben halt auch die Situation, wenn es ganz heiß ist, dass wir einen Tourismus haben, die dann in der heißen Zeit wegziehen und dann erst wieder im Herbst kommen. Und das sollten wir eigentlich nicht tun. Das heißt, hier die Stadt lebenswert zu erhalten und den Urban Heat Island Effekt, wie wir ihn so gut sagen, eigentlich nicht zu forcieren.
Und langfristig gesehen haben wir dann diese eigentlich passiven, positiven Auswirkungen, die Gebäude, die den Wert der Gebäude steigern, die Lebensqualität in der Stadt steigern, die Schäden verhindern, die durch Nichthandeln aufkommen würden oder Kosten, die durch Nichthandeln aufkommen würden. Und haben hier so diese Vorteile, die wir jetzt vielleicht nicht eben auf den Cent genau berechnen können an einem Gebäude, aber langfristig gesehen, auf den ganzen Lebenszyklus gesehen, sehr wohl eine große Auswirkung hat.
Was sind das für Schäden und sind die jetzt immer mehr geworden jetzt mit dem Klimawandel?
Auf jeden Fall, also das sind Schäden des Nichthandels, um sich an das Klima und an den Klimawandel anzupassen, zum Beispiel in Richtung Hochwasser, zum Beispiel Hagelschäden, Ernteausfälle, alles, was unsere Ökosystemdienstleistungen stört und unterbricht, all diese Schäden. Und die wurden berechnet und sind bis 2050 auf 8,8 Milliarden Euro berechnet, allein in Österreich. Und da sind noch nicht einmal die Schäden für Hochwasser
pro Jahr
mit dabei.
Pro Jahr.
Nämlich.
Oh, krass, okay.
Kann ich gleich vorstellen.
Wir haben heuer ein extremes Hochwasser gehabt, dort, wo ich auch lebe. Und wir können noch immer den Zug nicht verwenden. Und wir haben bei Hochwasser, die 100-jährig hier aufkommen, haben wir 40 Milliarden Euro Schäden. Und das ist extrem viel. Also wir wissen noch gar nicht, wie viel es ausmacht, aber bei uns ist die Hauptstrecke von der Bahn unterbrochen. Wir haben nur mal eine einzige kleine quasi Schiene, wo eigentlich die Hauptzüge fahren können und müssen. Und ich brauche statt einer halben Stunde jetzt jeden Tag ins Büro 2 Stunden.
Ja. Ja, das sind dann diese Auswirkungen, die man dann persönlich auch letztendlich dann mitbekommt.
Viele von uns, ja.
Habt ihr das Gefühl, dass die Personen am empfänglichsten sind? Weil viele, die es ja vielleicht zu gut geht oder nicht sowas erlebt haben, die gucken ja auch nicht so viel und interessieren sich nicht dafür so viel, oder?
Ich nehme schon an, dass wenn du persönlich von sowas betroffen bist, dann denkst du schon nochmal anders drüber nach. Und das emotionalisiert natürlich auch.
Natürlich, ja. Die sind also, gerade wenn es um Hagelschäden geht, wenn wir Hagelkörner bekommen, die 10 Zentimeter groß sind, dann hinterlassen die extreme Schäden und jedes Gründach lebt weiter. Und da kommt dann die Bewusstseinsbildung. Das ist natürlich, die Besitzer dann sagen, mein Dach kann weiterleben, das ist viel wert.
Was war so der ausschlaggebende Grund, dass ihr gesagt habt, ihr beschäftigt euch mit dem Thema vor 8 Jahren?
Ich glaube, das, der ausschlaggebende Grund war von meiner Seite her, ich komme ja aus der Bauwirtschaft und ich habe einfach gesehen, dass die Pflanze sehr viel Gutes am Gebäude tun kann. Und wie wir aber tiefer ins Detail gegangen sind, haben wir gesehen, dass es sehr viele Aspekte noch gibt, die nicht geklärt sind. Damals war eben auch feuertechnisch zum Beispiel noch einiges nicht geklärt. Heute ist das alles eigentlich durchdiskutiert. Wir hatten noch keine Fassadenbegrünungsnorm zum Beispiel, haben wir heute auch. Und wir haben einfach gesehen, dass sehr viel, also gar kein Wissen teilweise da war, aber auch sehr viel Vorurteile. Ich kann mich erinnern, unsere ersten Präsentationen, unsere ersten Einladungen bei zum Beispiel bei Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen zum Beispiel, wir uns hingestellt haben und die erste Frage war, ja, aber da kommen ja so viele Bienen und Wespen und Ameisen und
das Gebäude rein dann,
und irgendwie war das immer die erste Frage und wir haben uns gedacht, ja, aber genau das ist ja das, was wir wollen, ja. Und eigentlich, wieso soll eine Wespe jetzt reinkommen? Weil wenn ich mit der Salami im Salamibrot hast, dann kommt ja die genauso rein, ja. Also das hat ja jetzt nichts mit der Bauwegsbegrünung zu tun. Aber es war schon immer sehr schockierend, dass das immer das so erst die Frage war. Und das ist es ist wie ein Angriff eigentlich immer gekommen. Und das hat sich enorm geändert.
Wie habt ihr dieses Feindbild wegbekommen?
Viel Aufklärung, Kommunikation. Genau. Okay. Also wir haben relativ bald gesehen, dass die Menschen, die Jugend von heute eigentlich nicht mehr liest. Ja.
Uns werden Flyer gereicht.
Wir haben mit Grafiken gearbeitet. Ja. Also wenn ihr euch das anschaut, kurz.
Habt ihr die online irgendwo? Oder? Ja. Dann können wir die ja verlinken bei uns auch. Dann kann sich jeder auch was angucken.
Ja, also wir haben eine grandiose Grafikerin gehabt, die mit Leib und Seele da drinnen gehangen ist. Die hat uns dann auch dieses große Plakat gemacht, weil sie einfach sagen wollte nach 5 Jahren so, was haben wir alles erreicht? Aber diese Grafiken, die dienen dazu, dass man mit einem Blick sieht, so, aha, okay, wie groß ist die Wertschöpfung, wie viel kann eigentlich eine Dachbegrünung an Wasser zurückhalten pro Quadratmeter? Ich glaube, die Badewanne ist drinnen mit 156 Liter, mittlerweile sind es eh schon mehr. Solche Dinge gehen ganz anders ins Gehirn, als wenn man 5 Sätze sagt.
Ja, ich finde es schön, dass es so aufs Wesentliche reduziert ist. Also wenn ich jetzt mir die Tafel angucke, da hinter Tobias an der Decke, ist ja quasi wie so eine Mindmap, ja, wenn man es so sieht, ne?
Ja, ist wie ein Wimmelbild eigentlich, wenn ihr das kennt, wo man so sucht. Ja, und zeigt eigentlich alle Möglichkeiten von Begrünungen, von grüner Infrastruktur, wo ja die Bauwerksbegrünung dazu zählt, in der Stadt, von der Fassadenbegrünung über den Baum, Dachbegrünung, Regenwasser, Versickerungsmulden und diesen ganzen Kreislauf. Das alles im Kreislauf zu bringen, das soll hier auch so ein bisschen gezeigt werden.
Tobias, ja.
Gab es denn zu dem Zeitpunkt mal den Moment, wo man gesagt hat, okay, das hat alles keinen Sinn? was wir, also weil so viele Widerstände im Prinzip kamen oder Widerstände kamen oder beziehungsweise dieses Verständnis nicht so da war, dass man gesagt hat, uns versteht keiner, wir kommen nicht weiter oder?
Ganz im Gegenteil. Okay. Also wenn Widerstände gekommen sind, dann war das eigentlich noch mehr Motivator. Mhm. Ja. Weil wir sowas von überzeugt sind, dass das eigentlich die Lösung für die Zukunft ist.
Und wenn wir wohin kommen, wo jemand sagt, war noch nie damit in Berührung und er glaubt das alles gar nicht, dann denken wir uns, jetzt erst recht müssen wir da angreifen und rangehen.
Muss ich gerade an so einen anderen Österreicher denken, Arnold Schwarzenegger, der, glaube ich, genauso ähnlich immer reagiert hat. Finde ich ganz toll, wenn man aus solchen Steinen im Weg, was abwegig der Vergleich, ja. dass man da so Motivation schöpft. Ey, das ist,
ich bin immer nur wieder verwundert, wo du diese Vergleiche hörst, aber okay.
In Deutschland sagen wir immer, die Fläche der Naturschutzgebiete sind genauso viel wie die Fläche der Privatgärten. Wie ist das hier in Österreich?
So einen Vergleich kann ich jetzt leider nicht bringen. Ich weiß, dass ca. 50% der Stadt, also Wien jetzt, von Grünfläche belegt ist, okay, also krass. Begrünt ist. Ja. Ob das jetzt der Wienerwald ist, ich meine, damit haben wir eine sehr große Grünfläche. Und natürlich in jedem Bezirk ist die Verteilung anders. Wir haben zum Beispiel in einem Bezirk, im 8. Bezirk extrem wenig Grünflächen, also es variiert sehr stark, je nachdem, wo man ist, aber ich glaube, ca. 50% der Fläche in Wien ist mit Grünfläche ausgestattet, kann man sagen. Ja.
Und gibt es da verschiedene Art und Weise der Nutzung dieser Grünflächen? Also ja klar, Dachfläche, hier Parkfläche und so, aber ich meine, viel werden ja Waldflächen dann irgendwie, man sagt, ja, da ist Wald, aber im Wald ist es eigentlich nur Forst, also wird eigentlich nur abgeerntet und ist eigentlich für, sag ich mal, diese ganzen Biodiversitätssachen, die wir ja brauchen und die ganze Bindung von CO2 und sowas, ja gar nicht da. Ist das irgendwie ein Thema, wo ihr darauf achtet?
Geht eigentlich darüber hinaus, weil wir haben schon einige Straßen, wenn man auch da runter schaut zum Beispiel, da steht dann ein Baum vor der Kirche, aber grundsätzlich, es gibt natürlich, zum Beispiel im 10. Bezirk gibt es einige Straßen oder hat es einige Straßen gegeben, ohne irgendein Grün. Das war auch unser Zielgebiet. Ja. Und wir haben immer gesagt, wenn wir uns das Zielgebiet suchen, was eigentlich am wenigsten grün ist und es dort schaffen, dann schaffen wir es überall. Dann schaffen wir es in allen Bezirken, die eigentlich vielleicht mehr Geld haben oder die eine mehr Bereitschaft haben. Aber wenn wir es dort schaffen, dann schaffen wir es. Und das war eigentlich immer unsere Motivation, dass es die Lebensqualität hebt. Dass man dort, und ich meine, wenn Kinder aufwachsen in Straßen, wo kein einziger Baum ist, die kriegen ja die Jahreszeiten nicht mit. Das heißt, man verliert diesen Kontakt zur Natur komplett. Und das ist das, was in einer Stadt nicht passieren darf. Gerade Kinder oder so oder ältere Menschen, wenn die nicht mehr merken, dass Frühling kommt, dann das tut den Menschen auch nicht gut, weg von der Natur so zu sein.
Wen muss ich denn da zuerst überzeugen, um irgendwo anzufangen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt, wie ihr angefangen habt, ihr wolltet Bezirk 10 sozusagen jetzt grüner machen. Wie seid ihr da angefangen? Was war so der?
Das ist eine gute Frage, weil das haben wir uns damals auch gefragt.
Genau. Ja. Und da ist ein Forschungsprojekt daraus entstanden, genau. 50 grüne Häuser. Das heißt, das Ziel war es, wie können wir am einfachsten 50 Häuser begrünen und an wem müssen wir da vorbei? Und da waren einerseits die Magistratsabteilungen. Da gibt's eine für die Stadtplanung, eine für Verkehr, eine für die Straße, eine für Baubewilligungen, also sicher 5 an der Zahl, an denen du da mal, also die du mal überzeugen musst und denen du mal zeigen musst, deine Begrünung entspricht ihren Anforderungen. Zum Beispiel der Gehsteig sollte 1,5 bis 2 Meter noch Platz haben. Mhm. Genau, das ist mal das Erste. Das heißt, du hast da schon mal ein paar Voraussetzungen, die du erfüllen musst. Der Druck wird dann dementsprechend eine Form wird sozusagen vorgegeben. Dann hast du die Bezirksvorstehungen, die man auch überzeugen muss, dass das jetzt auch wirklich eine wirksame Maßnahme ist und keine Dekoration zum Beispiel.
Aber dann geht es wahrscheinlich auch ganz häufig um das Thema Geld letztendlich, oder? Oder ist es dann, also ich kann jetzt mal nur die Kommunen, jetzt mal im Ruhrgebiet oder sowas sehen, da sind die Kassen ja immer relativ klamm, um dann da halt so Maßnahmen durchzusetzen. War das häufig dann Thema, so finanzielle Seite oder?
Ist natürlich ein Thema, ja. Einerseits gibt es aber von der Stadt aus, also einerseits können Städte hier oder Kommunen hier mit Förderungen unterstützen. Mhm. Da gibt es von der Stadt Wien auch jetzt erhöhte Fördertöpfe, wo Fassadenbegrünungen, Innenhofbegrünungen, besonders Fokus auf Entsiegelung auch gesetzt wird und Dachbegrünungen gefördert werden. Es gibt dann auch noch zusätzlich für Unternehmen, dass man sagt, Unternehmen, die ihren Betriebsstandort begrünen, naturnah gestalten, hier auch nochmal eine Förderung extra gegeben wird für Beratungen. Genau.
Macht ihr dann da auch sozusagen Beratung oder dass ihr sagt, okay, wir wollen das jetzt hier umsetzen, klar, finanziell ist immer ein Thema, aber wir können unterstützen bei den Förderungen oder wie läuft das dann in der Praxis ab?
Genau, also wir können beraten einerseits bei den Förderungen, aber auch bei der Machbarkeit von der Begrünung. Mhm. Also mal am Anfang einzuschätzen, ich habe da mein Gebäude, das sind die Voraussetzungen, passt da überhaupt eine Begrünung drauf, welche Begrünung ist da überhaupt sinnvoll, wie hoch müssen die Pflanzen da wachsen, wie sieht die Fassade aus? Und so weiter.
Gab es die Förderung, Entschuldigung, vor 8 Jahren auch schon oder ist das denn erst gekommen?
Ist dann auch eben.
Das haben wir dann mit dem 50 Grünen Häuser Projekt eben gezeigt. Das war ein Leuchtturmprojekt. Eigentlich kam das daher, dass wir eine Ausschreibung gemacht haben. Also wir wollten einmal wissen und sagen, wie viele wollen denn eigentlich eine Begrünung und wie viele können wir tatsächlich umsetzen? Und dann haben wir so eine Ausschreibung gemacht und haben auch mit Hilfe vom Bezirksvorsteher eben auch mit der Politik haben wir einfach ausgerufen und gesagt, wir verschenken 50 grüne Häuser. Wer möchte denn eine Fassadenbegrünung haben? Und da haben sich damals 400 Menschen beworben.
Oh, krass. Ja.
Und dann sind wir aber drauf gekommen, dass eigentlich, 150 waren es, glaube ich, aus dem 10. Bezirk. Also da, wo wir es eigentlich gesagt haben, das, wo wir umsetzen werden. Und der Rest war irgendwie aus den anderen Bezirken und sogar einige aus Niederösterreich, also aus den umliegenden Bereichen. Und das hat die Politik natürlich gesehen, ja. Aber tatsächlich umgesetzt haben wir dann 9. Und da haben wir uns alle gefragt und gesagt, warum? Was ist denn da los, ja? Und dann sind wir drauf gekommen, na ja, es sind halt sehr viele mehrvolumige Gebäude, wo halt viele Bewohnerinnen auch drinnen sind, beziehungsweise, also das ist ein Gebäude, das sich halt mehrere teilen. Und da gibt es bei uns ein Gesetz, das besagt, wir müssen halt eine Mehrheit sein, beziehungsweise 100%, die hier zustimmen und sagen, die Fassade gehört uns alle. Und wenn ihr da reinbaut und ein Randgerüst draufstellt, dann müssen halt alle zustimmen. Und unser Anspruch war aber, dass wir gesagt haben, wir setzen uns hier, also das Ziel, dass es in 3-4 Monaten umgesetzt wird. Natürlich, wenn wir 1,5 Jahre Zeit gehabt hätten, dann wäre es vielleicht besser gewesen, aber es war einfach unser Ziel, dass wir gesagt haben, nein, das muss schneller gehen. Wir wollen es eben schneller und einfacher machen und da haben wir gesehen, okay, also das größte Hemmnis ist das Wohnungseigentumsgesetz. Ja? Wir müssen einfach das verändern. Und damit hat aber die Politik natürlich gesehen, wie viele das wollen und hat dann eine Förderung aufgesetzt aufgrund dessen. Und heute gibt es eine Fassadenbegrünungsförderung, eine Innenhofbegrünungsförderung und eine Dachbegrünungsförderung, wobei die Dachbegrünungsförderung, die ist 30.000 Euro. Ja? Und die Solar-Gründachförderung gibt es heute auch noch. Da haben wir dann sogar noch einen Leitfaden geschrieben mit der Stadt Wien gemeinsam. Also es hat richtig was bewegt, so ein Projekt, wo man einfach auch gesehen hat, es könnte besser sein, die Menschen wollen. Also hat richtig toll quasi da zu vieles anderem geführt.
Und jetzt, wo das dann gefördert wird, sind die anderen dann auch überzeugt und sagen, ach, dann die paar Wespen und so ist doch okay oder wie?
Es gibt sicher trotzdem noch Vorurteile und auch so eine Förderung einzureichen, ist ja auch ein gewisser Aufwand.
Ich meine halt wegen diesen 100%, ne? Also ich meine, ich glaube, hier in Wien gibt es bestimmt auch mal irgendwie einen Nachbarn, der weiß nicht.
Also bei diesem Forschungsprojekt 50 grüne Häuser, wo sich dann die Bertha raus entwickelt hat, also diese Fassadenbegrünung hat einen Namen bekommen. Und hier konnten wir aber schon erreichen, dass du nur unter Anführungszeichen 50, also eine einfache Mehrheit brauchst. 50% der Miteigentümer überzeugt werden müssen, weil es eine standardisierte Lösung ist.
Kann man so sagen. Sind das dann meistens Wohnungsbaugesellschaften oder doch viele Eigentümer?
Also schon auch Miteigentümer, ja.
Also wir haben eine ganz besondere Situation in Wien. Ja. Wir sind ja in Europa quasi, ich weiß gar nicht, ob es weltweit ist, aber Europa ist, sind wir das die Stadt mit den meisten sozialen Wohnungen. Wir haben 50% unseres Gebäudebestands gehört der Stadt Wien. Und damit haben wir natürlich, also das ist jetzt schon ein Vorteil, weil wir haben quasi einen Ansprechpartner vor uns. Mhm. Und das ist zwar jetzt natürlich hierarchisch alles aufgebaut, aber grundsätzlich ist da ein sehr großes Commitment und Bereitschaft, dass die Stadt Wien immer wieder etwas ausprobiert.
Okay.
In dem Fall ist es Wiener Wohnen. Und haben auch heute auch tolle Beratungen für Sanierungen zum Beispiel. Und wir haben uns eigentlich von Anfang an das Ziel gestellt, dass wir eigentlich mehr in die Sanierung hier gehen wollen, weil wir einfach gesagt haben, ja, im Neubau ist es eh wahrscheinlich einfacher. Ja, da gibt's Wettbewerbe und da ist jetzt, natürlich ist es innovativer teilweise, weil man was ausprobieren kann, aber die Schwierigkeit liegt im Bestand. Und das ist bis heute ein Thema, weil wir heute zum Beispiel daran arbeiten, eine Methode zu entwickeln, auch wie man hier Berechnungen auch mit Simulationstools verarbeiten kann, dass man zum Beispiel die Energieeffizienz sich besser ausrechnet. Was können wir mit Pflanzen am Gebäude an Energieeffizienz auch bewirken? Wie kann eine Dachbekrönung so weit den Raum drunter kühlen, nämlich 4 Grad, wissen wir heute, dass wir hier zum Beispiel uns einige Klimaanlagen ersparen können. Das sind Themen, die in der Zukunft sehr wichtig sind, weil wenn wir über das Geld reden, dann muss man das auch irgendwo zeigen. Und ja, Berechnungen sind schon auch dabei.
Jetzt, wo wir hier reinkamen, hattest du uns ein Buch gezeigt mit dieser KI, mit diesem KI-Thema. Ja. Ne? Und ich bin auch mega Fan so von Science-Fiction. Und wenn ihr jetzt Science-Fiction-Filme seht, denkt ihr, das ist eigentlich genau so, wie es wird? Sagen wir irgendwie bei, keine Ahnung, denn über Marvel gesprochen, du guckst kein Marvel, Tobias, aber so, da gibt es ja auch immer diese ganzen verschiedenen Universen, Science-Fiction, Zukunft, was weiß ich, und was denkt ihr, wo wird ja die Reise hingehen?
Ich muss sagen, ich schaue sowas auch ganz selten. Aber
also ich habe ein Schlüsselerlebnis gehabt, vielleicht darf ich, du denkst noch nach und ja. Ich erzähle mein Schlüsselerlebnis. Ja.
Susannes Genre.
Also wir sind ja mit vielen Forschungsinstituten auch vernetzt und haben mehr als 500 Forschungsprojekte in den letzten Jahren begleitet, also wirklich viele. Und im Mai bin ich zu einer Mission eingeladen worden nach China, damit wir hier uns austauschen, wie weit ist China, Smart City war das Thema, wie kann man ökologisch nachhaltig bauen, und wir sind von oben runtergefahren, von Xinjiang runter bis nach Hongkong. Und da war und am Flug hin, also der ziemlich lang geht, sonst schaue ich vielleicht schon, dass ich, aber meistens lese ich, muss ehrlich sagen, ich höre sehr viel, ich Audible oder so. Aber am Weg hin habe ich mir Total Recall angehört, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das ist der neue Film, weil er ist ja wieder verfilmt worden. Und da gibt's eine Szene, wo sie quasi mit so einem Auto über die Stadt fliegen, und da gibt's dann so Ebenen, ja. So ja. Wahnsinnig dunkle Ebenen, und da fliegen sie durch, und ich habe nur gedacht, puh, also Wahnsinn, ja, was ist das für eine Stadt, ja, da kann man gar nicht mehr den Boden sehen, da fliegt man eigentlich in diesen Hochhäusern durch. Und dann ist mir tatsächlich das passiert, ja, dann komme ich ins Hotel und ich bin im 40. Stock und ich schaue da runter und denke mir, oh mein Gott, wir sind in der Science-Fiction-Welt angekommen, das schaut ja wirklich so aus, aber in China muss man wirklich sagen, also die haben teilweise dann die Begrünungen eingezogen. Da haben sie tatsächlich zwischen den Gebäuden haben sie so Ebene eingezogen und haben sie das dann begrünt, und die Menschen sind rausgegangen und haben dann eigentlich gar nicht mehr gewusst, sind sie jetzt in dem Erdgeschoss oder sind sie im 10. Stock oder so. Und die Stadt hat sich ganz anders entwickelt plötzlich, ja, mit vielen Grünflächen, und wir sagen ja heute grüne und blaue Infrastruktur dazu. Und das war eigentlich total interessant zu sehen, dass das einen Charme gehabt hat. Und so stelle ich es mir eigentlich vor. Ich meine, wir werden nicht anders auskommen. Natürlich, wir brauchen irgendwo, wenn wir wachsen in der Stadt, wir müssen ja irgendwo hinbauen. Jetzt können wir in die Breite nicht bauen. Also warum nicht in die Höhe? Und nachverdichten ist ja das Prinzip der Zukunft. Aber wenn wir in die Höhe bauen, dann dürfen wir halt die Begrünung nicht vergessen. Und da waren teilweise also Städte dabei, die wir gesehen haben, wo wir gesagt haben, ist schon ganz, ganz gut gedacht, ja, gut geplant.
Und besser in die Höhe bauen, solange es noch geht und man, sag ich mal, den Lebensraum sich so bauen kann, als in die Tiefe bauen zu müssen.
Okay, ich hab's abstrakt. Ja, okay.
So viel da kann auch keiner mehr
folgen. Okay, wir machen weiter.
Hobbithäuser. Ja. Ja, schon. Ich meine, in der Baubiologie hat es die immer schon gegeben. Ja, klar. Ich meine, das machen ja heiße Länder, dass sie quasi in den Berg hineinbauen, die sogenannten Hobbithäuser, und dann die Kühle von dem die Kühle quasi von der Begrünung nehmen und hier mit der Sonne und mit dem Licht bauen. Das ist ja eine total interessante Architektur, dass man hier die Gebäude so baut, dass man eben keinen Strom mehr braucht. Aber ich meine, da sind wir halt auch limitiert, ja. Weil wir brauchen den Boden dazu. Und eigentlich sind wir große Fan von Biodiversität und sagen, bitte lass lieber mal die Böden so sein, wie sie sind, ja, und baut nicht alles zu.
Ja. Aber zumindest ja, mit dem Vorbild der Natur bauen und das dann auch nutzen. Wenn hier zu wenig Ressourcen zur Verfügung stehen.
Ich habe mal den Begriff Ökotekten gehört. Das geht ja eigentlich in die... Jetzt kommen wir wieder. Also genau das Thema, ne? Dass man ein Haus eigentlich so baut mit der Natur, mit der Luft kühlen, die da ist, mit der Sonnenrichtung heizen, die man hat und so weiter. Ne? Oder mit Pflanzen.
Ja, aber das, ich meine, wenn man sich anschaut, in Spanien, die Häuser, die 3000 Jahre alt sind, da fließt Wasser durch die Räume. Die haben ein Wassersystem und haben mit dem Wasser, das in der Erde, also in den Boden fließt, kühlen, haben sie schon immer die Städte gekühlt. Und das ist ja auch ganz interessant, weil ihr vorher gefragt habt, so, was sind denn immer Stimmen gewesen gegen uns, ja? Also wie ich mit Bauwegsbegrünung angefangen habe, sind ein paar von meinen Bauphysikern Freunden gekommen und haben gesagt, was willst denn du mit diesen komischen Pflanzen da auf dem Gebäude? Wenn ich da Wasser drüber laufen lasse, dann habe ich doch viel einen besseren Effekt. Das war so richtig, das war auch die Meinung, ja, dass hier die Pflanze eigentlich eine ganz andere Funktion übernimmt und hier wieder die Flora und die Fauna in die Stadt holt und dass wir damit leben und dass hier eigentlich die Natur eigentlich, also uns was Gutes auch tut, das ist in manchen Köpfen gar nicht drinnen gewesen.
Wie ging es denn dann, um nochmal so zurückzukommen, nach den neuen Häusern, die dann begrünt wurden, dann weiter? Also was waren so die nächsten Projekte oder wie seid ihr da weiter vorgegangen? Also, seid ihr auf die 50 dann gekommen am Ende? Oder?
Also ich kann nur sagen, dass die Gebäude, die begrünt worden sind, die haben uns rückgemeldet, weil wir haben auch viele Masterarbeiten und die haben dann Interviews und dass die uns rückgemeldet haben, dass sie viel weniger Fluktuation haben. Die Menschen bleiben viel lieber in der Wohnung und das ist schon ein Argument. Ja, wie ging's weiter?
Das. Also ja, grundsätzlich kann man sagen, die sind alle ziemlich happy, auch mit ihren Bertas. Ja, auf die 50, mittlerweile kommen wir auf die 50. Im Prinzip wurde dann ein Business Model auch in diesem Forschungsprojekt entwickelt und es hat sich ein Produkt daraus entwickelt. Ein One-Stop-Shop für Fassadenbegrünung, wo du ein modulares Fassadenbegrünungssystem von der Beratung bis zur Umsetzung aus einer Hand bekommst. Und diesen ganzen Weg haben wir eben so vorbereitet und das war das Ziel. Wie kriege ich so einfach wie möglich an meine Fassade an der Straße in Wien eine Begrünung?
Und das macht dann eine Firma?
Firma macht das mittlerweile und setzt das ganze Paket dann um. Es gab einen Rollout auf ganz Österreich. In 9 Städten wurde auch eine Bertha-Fassade umgesetzt. Und
da wurde auch da hat schon geholfen, dass man am Anfang eine Finanzierungshilfe hatte. Also der Klima- und Energiefonds hier in Österreich, der hat das dann auch teilweise gefördert. Und das haben die Städte dann gut angenommen. Und damit haben wir mal so eine Basis gehabt, dass viele es probiert haben. Und dieses Probieren, das führt natürlich dazu, dass Menschen vorbeigehen und sagen, ah, das gefällt mir, das möchte ich auch haben. Und dann kommen die Nachahmer. Also wir glauben halt sehr, sehr viel daran. Und das war immer unser Konzept und unser Prinzip, dass wir gesagt haben, probieren wir es doch einmal aus. Ja? Machen wir es doch einmal. Stellen wir es einmal vor, zeigen wir es her, dass es geht. Und dann auch natürlich die Bevölkerung mit ins Boot holen. Das ist das Grundprinzip eines Innovationslabors. Das ist eigentlich, dass man jetzt nicht nur Innovation betreibt, sondern dass man gleich von Anfang an alle mit ins Boot holt und am Ende einfach zeigt, dass es geht und die Bevölkerung es auch akzeptiert. Und wenn das passiert, dann gibt's Nachahmer.
Wie ist eure Haltung bei diesen Nachahmern? Also seid ihr stolz, super geil, dass das Leute jetzt nachmachen? Und wie offen geht ihr da mit dem ganzen Detailwissen um, dass andere Leute das halt auch vielleicht einfach nachmachen können? Oder wie ist da so eure Einstellung? Ne?
So. Ich glaube, das Nachahmen war eher so gemeint, wenn jetzt zum Beispiel eine Kommune ihre Gebäude begrünt, dass dann die Bevölkerung hingeht und sagt, ach schau, da funktioniert es auch, das machen wir jetzt auch. Und dass mal jemand anfangen muss, ein Pilotprojekt zu starten, ein Best-Practice-Beispiel, daraus werden 10 und das dann immer zu vermehren. Ich glaube, und hier als Grünstück Grau und als Innovationslabor diese Open-Source-Plattform zu haben, diese Informationen zu verbreiten, das ist eines der obersten Ziele.
Ist das so eine Sogwirkung, die ihr dann schon merkt? Oder kommt das noch?
Definitiv.
Ja.
Ja, also, weil es gibt ja verschiedene Gründe und in unserem Green Market Report haben wir auch das herausgearbeitet. Also wir haben ja alle Städte, die über 10.000 Einwohner haben, haben wir auch interviewt und haben, wollten wissen, haben sie ein Kataster, haben sie ein Fördersystem zum Beispiel, was machen sie für Anreizwirkung, messen sie zum Beispiel auch ihre begrünten Flächen, den sogenannten Grünflächenfaktor. Und da wissen wir natürlich, dass es hier ein Wachstum gibt.
Wie kann man den messen?
Wie viel umgesetzte Fassadenbegrünung wir vorher hatten, wie viel wir jetzt haben zum Beispiel.
An Fläche dann, in Quadratmeter
genau.
Ist das dann.
Okay. Substratverkauf zum Beispiel. Also wir haben verschiedene Methoden, die haben wir auch entwickelt selber. Natürlich ist es die Menge hier, wie viel Substrat wurde eben verkauft, wie viel Dachhaut zum Beispiel, wie viel Abdichtfolien und aus dem heraus ergeben sich dann plus wie viel Quadratmeter wurden umgesetzt. Aus dem ergibt sich dann natürlich eine Menge. Und die kann man dann eigentlich zurückrechnen. Aber neuerdings arbeiten wir auch mit der ESA zusammen, mit der European Space Agency. Und die haben es natürlich einfacher, die schauen von oben runter. Okay. Und dann uns die Daten auswerten und sagen, ah ja, da gibt es noch einmal zwei neue grüne Gebäude. Und noch spannender wird es dann, wenn sie uns auswerten, funktionieren die gut? Weil das ist dann auch für die Städte eigentlich sehr interessant und sehr wichtig. Dann können die Städte auch sagen, ja, wir haben unsere Förderung hier investiert. Und sie kommt auch gut an und dieses Gründach funktioniert auch gut.
Bertha, dieses Begrünungssystem, dann Moogly, dieses mobile, das man auf der Webseite sieht man das ganz gut. Diesen Showroom, sag ich mal. Wer kommt da auf diese Ideen bei euch, was die Namensfindung angeht?
Das sind meistens Akronyme. Also auch unsere Forschungsprojekte haben immer total lustige Namen, weil du hast dann einen riesenlangen wissenschaftlichen Namen. Und aus dem musst du dann irgendwas Cooles zaubern und dann kommen Sachen raus wie Moogly, der für mobil, urban, grün, lebendig und innovativ steht.
Was ist das genau für alle, die jetzt nicht auf der Website gerade sind, weil sie im Auto sitzen und nicht nachgucken können?
Ja, der Moogly ist unser eigentlich Experimentierraum und Schauraum. Das heißt, da können wir alle Arten von Begrünungen am Dach oder an der Fassade zeigen, alle innovativen Elemente, die es braucht, um eine Begrünung umzusetzen und diese Nähe zur Begrünung zeigen. Also einfach Begrünung hautnah erlebbar machen. Der Moogly geht auf Roadshow durch ganz Österreich und darüber hinaus. Das heißt, er steht an Hauptplätzen, an Bahnhöfen, bei Gemeinden, bei Veranstaltungen und zeigt einfach der Bevölkerung, was alles geht und wie es funktioniert, wie es aussieht und wir beraten, wir unterstützen da und werden auch unterstützt von den Unternehmen, die dann auch ihre Begrünung da ausstellen und testen auch teilweise.
Ich wollte was zu den Namen sagen, ja. Also wir haben einen Oscar auch und einen Margaret und einen Hedwig. Okay. Aber es ist immer ganz lustig und anders, wenn ich jetzt mich zurückerinnere. Zum Beispiel, also die Bertha, die haben wir tatsächlich, die haben wir ausgeschrieben. Da haben wir die Bevölkerung mit eingeladen und gesagt, schaut mal, ihr könnt voten. Und die haben das gemacht. Und dann diejenigen natürlich, die den meisten quasi Daumen hoch bekommen hat, das war dann die Bertha. Aber beim Moogly konnten wir uns nicht einigen. Weil wir einfach nicht gewusst haben, wie wir ihn nennen sollen, lieblich, und weil wir ihn so nennen. Und mein Mann ist Stand-Up-Comedian und der macht sich auch manchmal lustig über mich und mit meinen Kumpanzen. Und der ist vorbeigegangen und hat gesagt, naja, müsst ihr irgendwie einen Namen nennen, wo jeder eine sofortige Assoziation hat, so wie Moogly. Aber ich habe gesagt, ja, das dürfen wir nicht nehmen. Und dann hat er gesagt, ja, dann nennt ihn halt Moogly. Und dann wird halt jeder blöd schauen und sagen, das Wort gibt's nicht. Dann habe ich nachgeschaut, nein, gibt's wirklich nicht das Wort. Aber es ist die Assoziation da. Und deswegen heißt er heute Moogly.
Sehr gut.
Ja, man denkt direkt an den Dschungel, ne? Ist man direkt so in einem Bild drin.
Urban Jungle.
So genau ist es, ja. Das war auch so. Der Dschungel kommt nach Wien.
Ist Wien die größte Stadt, die sich mit diesem Thema beschäftigt in Österreich?
Ja. Ja. Definitiv. Wien ist hat eine Vorreiterwirkung, auch wenn wir uns denken an Brandschutz zum Beispiel, gell? Also.
Gibt es so kleine Orte, also ich muss jetzt gerade so an die Niederlande denken, da gibt es oft so Orte, wo der ganze Ort so richtig in diesem ganzen Thema aufgebaut wird, ne? So richtig einmal die ganze Infrastruktur auf links gedreht wird, neu umstrukturiert wird, die Autos sind alle verbannt aus den Innenstädten so quasi, ne? Dieses Thema. Gibt es das irgendwie auch, dass ihr sagt, ey, boah, es gibt so kleine Orte, die haben da echt mal Mut bewiesen und sind da mal vorgesprungen?
Es gibt in Richtung Siedlungen fallen mir jetzt Projekte ein, dass man sagt, ein Quartier, sei das jetzt ein Neubauquartier oder Sanierung, setzt darauf, nachhaltig alles umzustrukturieren.
Und die Kooperationen eigentlich auch.
Genau, und oder zum Beispiel, es gibt ein Quartier in Niederösterreich, wo Regengärten eingebaut wurden, das heißt, das Kanalsystem, also die sind eigentlich getrennt vom Kanalsystem und das ganze Regenwasser geht über Regengärten, wird gespeichert und abgegeben und verdunstet und dann erst verlangsamt wieder im Notfall an den Kanal abgegeben.
Wie ist denn der Ablauf da, wenn da so ein Neubaugebiet oder so eine Siedlung oder was auch immer erschlossen wird? So mal grob, wo fängt man da an?
Du meinst beim Masterplan von
ja, also so einer erstmal in einer sagt ja, boah, ich habe Geld und will diese Gegend kaufen, bau da jetzt, also so,
ja, über 20.000, ja, über 20.000 Quadratmeter gibt es heute tatsächlich eine Verordnung, dass man eine Klimasimulation machen muss in Wien. Ja, das ist was sehr was Spezielles und ich glaube, da war auch Wien eine der ersten Städte. Das heißt, man muss sehr wohl sich überlegen, wird dieses Gebiet in irgendeiner Form heißer nachher, wenn es sehr stark versiegelt ist? Wie kann ich hier, wo kann ich hier Begrünung, Biotop City, genau, da können wir gleich drauf eingehen. Und damit muss man mal eine Simulation natürlich machen und dann ist hinterlegt natürlich, welche Pflanzen werden in der Zukunft hier überhaupt leben können. Also wir haben ja Klimabäume zum Beispiel, wir haben Pflanzen, die werden, wenn wir ja 3 bis 4 Grad mehr bekommen, dann werden nicht mehr alle Pflanzenarten bei uns leben können. Und da gibt es ganz genaue Standortbedingungen und auch heute schon die Überlegungen, welche Pflanzen nehmen wir hier, die in der Zukunft auch uns kühlen können, die Evaporationsleistung abgeben können, die beschatten zum Beispiel, welche Pflanzen haben kleine Blätter, silbrige Blätter zum Beispiel, Baden hat das, die haben sich da damit auseinandergesetzt. Also da gibt es schon ein paar Vorreiterstädte. Vielleicht magst du Biotop City noch erzählen.
Also eben zum Beispiel gibt es die Biotop City, das ist ein Quartier, das neu errichtet wurde, wo viele Wohnbauträger sich zusammen getan haben, um leistbares Wohnen in einer nachhaltigen Bauweise mit nachhaltigen Ansätzen.
Das ist ja in Wien auch, oder?
Das ist in Wien, genau. Und da geht einerseits ein ganz großer Schwerpunkt auf die Partizipation, also die Einbeziehung der zukünftigen Nutzerinnen. Wer wohnt da überhaupt? Was brauchen die, wenn sie dort wohnen? Was sind die Anforderungen fürs zukünftige Wohnen? Und das hat darin geendet, dass da Pools am Dach sind, dass jeder Balkon eigentlich seine eigene Begrünung hat, dass die Mieterinnen sich bereit erklärt haben, hier ihren eigenen Balkon zu pflegen und sich der Begrünung anzunehmen, sich der Natur an ihrem Gebäude anzunehmen und es mittlerweile auch ein Vorzeigeprojekt.
Ja, aber also Balkon, wenn ich jetzt Balkonbegrünung erstmal denke, denke ich auch so ein paar Balkonkästen, ein paar Petunien rein. Also das ist ja wirklich, das ist ja mehr grün als grau. Das ist ja, also es ist quasi, man sieht irgendwie, da ist noch ein Gebäude drin, aber das ist eigentlich komplett ein grüner Würfel oder grüne Wolken da. Ne? Wahnsinn. Als Science-Fiction-Freund finde ich.
Sieht ja, fast ja aus wie KI, ne?
Da müsst ihr hin.
Genau, aber viel auch, also nicht nur extensive Sachen, sondern viele intensive Sachen, also viele Bäume tatsächlich, die da gepflanzt wurden.
Ja. Es gibt auch Gartenflächen und so.
Also ist das denn jetzt ein neues Quartier oder ist das ein Bestandsquartier, was
neu?
Neu, okay.
Das ehemalige Coca-Cola-Gelände in Wien ist das.
Fährt der Krankenwagen noch weg, oder? Okay, aber man hört ihn nicht auf Mikro. Wie merkt ihr denn das Thema Natur oder heimische Fauna, Flora, Fauna, die sich da breit macht? Ist das was, was ihr beobachtet, wenn ihr solche Quartiere dann entwickelt und betreut und als Vorbild nimmt?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also Fassadenbegrünungen sind auf jeden Fall sehr beliebt bei Vögeln zum Beispiel.
Gibt es da irgendwie geschützte Arten, wo ihr sagt, ey, boah krass, dass dieser Vogel jetzt hier auf einmal einen Lebensraum entwickelt hat?
Ja, es gibt tatsächlich ein Animal Aided Design vom Thomas Haug und der beschäftigt sich sehr stark damit, welche Pflanzen nebeneinander wachsen müssen, damit welche Insekten sich dann in der Zukunft ansiedeln, damit diese quasi Insekten dann welche Vögel wieder quasi speisen. Ja, ja, das gibt es, aber das ist jetzt nicht ganz unser Hauptfokus, wobei wir haben jemanden im Team, die tatsächlich Biodiversitätsexpertin ist. Also das Thema kommt immer mehr.
Ja, und also so spezielle Arten kann man schon sagen, dass die Dachbegrünung und die Fassadenbegrünung sind ja eigentlich extrem Standorte. Und wir sind in gewissen Höhen, wir haben eine geringe Substratschicht meistens, wir haben besondere Witterungen, also es kann sein, dass doch für eine längere Zeit mal trocken ist. Und da siedeln sich dann eben diese Spezialisten an, die auf diesen Standorten besonders gut zurechtkommen. Und da gibt es Studien zum Beispiel in London, wo wirklich sehr spezielle Spinnen, Spezialisten, Arten sich da angesiedelt haben, die es woanders vielleicht gar nicht mehr gibt.
Wie lief das generell ab jetzt mit den Begrünungen am Anfang? Hat man ja wahrscheinlich einen gewissen Pflanzenstamm dafür gehabt. Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren? Ist das vielfältiger geworden oder?
Wir haben Erkenntnisse gemacht, welche Pflanze sich an welchem Standort besonders gut verträgt, welche Pflanze vielleicht welche Rankhilfe braucht. Und da auf jeden Fall daraus gelernt und Verbesserungen machen können. Aber
Und in der Unterhaltung, also dann die Pflege der Begrünung, gab es da Themen, die man oder Probleme, auf die man gestoßen ist? Oder?
Ja, die langen Dürreperioden natürlich und dann die heftigen und stark Regenereignisse, die doch immer wieder zu Überflutungen führen. Und da ist natürlich das beste Argument, eine Dachbegrünung kann sehr viel Wasser zurückhalten und dies dann verlangsamt in den Kanal wieder einfließen. Also dieses Thema der Retentionsdächer, das kommt immer mehr, das stimmt. Und Pflanzen natürlich, die es früher vielleicht bei uns nicht so gegeben hat, so wie die Kiwi, die man jetzt immer lieber nimmt als hier Fassadenbegrünung, weil sie eben auch bei uns schon sehr gut wächst. Ja.
Oder Pflanzen, die vielleicht nur nicht so gut winterhart sind, aber mittlerweile in unseren milden Wintern doch recht gut zurechtkommen und eben, wie du sagst, mehr exotische Pflanzen eigentlich. Das wird in die Richtung, wird es glaube ich gehen, oder genauso wie bei Bäumen, dass man merkt, okay, die sind besonders salzverträglich oder kommen besonders gut mit der Trockenheit zurecht. Also wir müssen auf jeden Fall unsere Begrünungen an die Klimabedingungen anpassen und
also wir haben ja beide auf derselben Universität studiert und da gibt es dort einen Park, der viele verschiedene Bäume auch aus anderen Ländern hier quasi zum Lernzweck hier beinhaltet. Und ich kann mich erinnern, ich habe immer den Zirkelbaum. Da habe ich gedacht, boah, ist der cool, den gibt's nur da, ja. Und mittlerweile geht man durch die Städte und er steht eigentlich überall, ja. Also das hat sich schon verändert, ja, dass man hier andere Pflanzen hier natürlich pflanzen muss, ja.
Wie ist das Thema mit invasiven Arten? Wie geht ihr da drauf ein? In Österreich seid ihr schon weit, ihr habt hier Gott sei Dank eine Kischlorbeer hier.
Also verboten haben wir es noch nicht.
Steht ja schon auf der Blacklist.
Ja.
Ich glaube, ich weiß zum Beispiel, dass der wilde Wein zum Beispiel in der Schweiz schon ein bisschen kritisch gesehen wird tatsächlich. Ach,
beide? Nur der 5- oder der 3-Blätterige? Gibt es Unterschiede? Jetzt geht es zu tief rein, wenn man hat.
Ich glaube, so, vielleicht sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber okay. Auf jeden Fall kritisch gesehen wird, weil der sich doch sehr schnell ausbreitet. Oder bei dem vielleicht noch gar nicht so schlimm, aber zum Beispiel ein Knöterich, der sich ja wirklich ordentlich ausbreiten kann und ja, auch viele Höhen hinter sich also begrünen kann. Der ja eigentlich eine sehr wertvolle Rankpflanze wäre, aber eher ein bisschen verpönt ist, glaube ich, weil invasiv. Und
okay, krass. Okay, bei uns in Deutschland so asiatischer Staudenknöterich ist ja gut, total die Pest.
Essigbaum.
Essigbaum. Schmetterlingsflieder. Sommer, genau. Schmetterlingsflieder wird immer mehr.
Ja.
Ja, Drüsenkraut, aber das ist ja auch schon seit ewig Jahren.
Ja, auch der Blauglockenbaum. Der ist halt, also es, man nimmt halt auch gerne Pflanzen, die oder Bäume, die halt schnell wachsen. Und das sind halt dann oft manche.
An der Stelle möchte ich Daniela Antoni grüßen. Was haltet ihr von dem Götterbaum?
Ja, nervig.
Das ist ihr Lieblingsbaum, deswegen frage
ich. Ja, schön ist er eh, aber er kommt aus jeder Ritze.
Ja.
Also ich baue nicht im Garten.
Ja.
Ich auch nicht.
Und hochgiftig, ne? Aber
das auch noch,
ja.
Okay, wir driften ab. Wir driften ab. Und,
aber natürlich weisen wir darauf hin, ja. Ja. Aber wenn meine Schwägerin sagt, ma, der Essigbaum, der ist aber so schön rot im Herbst, ja. Na, der ist so schön, ja. Und dann muss man aber als Gegner dastehen und sagen, nein, der ist aber nicht gut. Jetzt schau mal, was da drunter wächst, nämlich gar nichts mehr. Und dann also braucht man viel Zeit und Geduld.
Ja, aber die hattet ihr ja dann sowieso schon auch immer, ne? Bei diesen Themen.
Genau. Ja, es ist, ich habe immer gesagt, wir sind wie Missionare. Wir ziehen herum und predigen und kommen wieder und predigen wieder und wir ziehen die dritte Runde und dann irgendwann in der vierten Runde heißt, okay, gut, dann begrünen wir mal.
Sehr gut. Was könnten denn, oder gibt es irgendwie einen Vergleich, vielleicht ist es mal ein bisschen schwierig so von der Perspektive, aber so ein Vergleich zwischen Österreich und Deutschland, kann man da irgendwie Unterschiede in der Herangehensweise sehen? Habt ihr da einen Überblick, wie das bei uns läuft in den ganzen Begrünungsthemen?
Also wir sind sehr in engem Kontakt mit dem Deutschen Verband für Gebäudebegrünung, dem BUG, und wissen, dass hier auf jeden Fall auch ganz viel Arbeit in dem Bereich getan wird, was wir auch versuchen zu tun mit Wissensvermittlung und Weiterbildung und Seminaren und Fachinformationen und auch den Green, also den Market Reports. Und
also wir haben im Vorfeld diskutiert, aber haben gesagt, nein, also wir glauben einfach nicht, dass hier viel Unterschied ist.
Wir merken auch, wenn wir mit Kommunen in Deutschland sprechen, wir stehen alle vor denselben Herausforderungen auch. Mhm. Wir brauchen alle diese Finanzierungsmodelle und vielleicht auch innovative Finanzierungsmodelle. Wir müssen überall in der Architektur, bei den Planern ansetzen und hier versuchen, das Wissen reinzubringen.
Aber was wir manchmal hören, ist, dass also dadurch, dass wir das Innovationslabor gegründet haben und da eigentlich sehr eine große Fahrt aufgenommen haben und sehr eine große Reichweite haben, sichtbar sind, ist das Thema natürlich hier sehr schnell weiter, hat sich das Thema schnell weiterentwickelt. Wir haben ja auch immer gesagt, wir wollen einen Mainstream aufbauen. Das war ja unser großes Ziel. Und damit hören wir manchmal von deutschen Kolleginnen, dass sie sagen, naja, ihr seid halt schneller als wir. Aber ansonsten muss man sagen, also auch jetzt qualitativ, ja, wir haben eine Norm für Fassadenbegrünung, da sind wir das einzige Land in Europa. Aber ansonsten muss man sagen, also ist natürlich Deutschland auch also sehr qualitativ hochwertig.
Wobei ja die Norm auf jeden Fall schon ein großes Unterscheidungsmerkmal ist. Mhm. Und wir dadurch merken, wir haben diesen Standard, der zwar kein Gesetz ist, aber der wird wirklich herangezogen. Und das ist eben wie im Bauwesen auch eine Norm, die zur Hand genommen werden muss oder zur Hand genommen wird, wenn gebaut wird.
Mhm. Wir haben mal eine Folge aufgenommen mit dem Präsidenten der GALK, der Gartenamtsleiterkonferenz in Deutschland. Mhm. Und der hat uns auch so erzählt, wie die sich so austauschen. Und es gibt halt Gartenämter, die mitmachen, eher nicht mitmachen. Und wir haben ihn auch gefragt, so wer ist denn für welches Thema die beste Stadt und so. Das wollte er nicht sagen, weil er wollte sich keine Feinde machen. Aber wie ist das Thema hier mit den ganzen verschiedenen Kommunen, Städten und so? Wie tauschen die sich hier aus? Jetzt hupt draußen in Auto, hört man auch nicht, sorry.
Das ist Wien.
Ja, wie ist der Austausch da so zwischen den Städten und Kommunen?
Ja, wir haben den Städtebund, wir haben den Gemeindebund, also wir haben Institutionen, die hier das regelmäßig tun. Was wir aber bemerkt haben ist, also wir haben Städtekooperationen gestartet. Wir haben einfach gesagt, die Städte, die mit uns zusammenarbeiten und sich viel Wissen abholen und wirklich viel Energie und Liebe da reinstecken, die müssen irgendwie vor den Vorhang.
Das also war in Österreich dann Kooperation? Genau.
Ja, in okay. Österreich, dann haben wir die, also mit Städtekooperationen natürlich so quasi prämiert und sie haben mit ihnen zusammengearbeitet. Und da haben wir gemerkt, dass die anderen Städte so immer so geäugt haben und gesagt haben, okay. Also desto mehr wir in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, schaut mal, wie toll das Baden macht, ja, wie cool die das machen, haben die anderen Städte natürlich gesagt, das wollen wir eigentlich auch haben, ja. Und jetzt sind wir nach all den Jahren einfach bei unseren grünen Hauptplätzen lustigerweise angekommen. Wir haben das letztens diskutiert und gesagt, plötzlich will jede Stadt einen grünen Hauptplatz haben, was ja eine super Entwicklung ist, ja.
Und was ist, das sind so die Netzwerke, die auf eurer Website dann auch aufgeführt sind, ne? Da sind, findet man auch alle Partnerstädte dann sozusagen, Kommunen aufgelistet. Okay.
Ja, insgesamt haben wir 380 Partner, da stehen die Städtepartner auch dabei. Und das heißt für uns, dass diese Städte sich committed haben, hier mit dem Thema Bauwegsbegrünung mehr zu machen. Die kommen zu unserem Netzwerkpartnertag zum Beispiel, informieren sich. Einige von ihnen haben auch unsere Weiterbildung besucht, dass sie hier natürlich sich auch in die Technik ein bisschen vertieft haben. Anderen haben wir einen Leitfaden zum Beispiel geschrieben, damit sie den an die Bevölkerung ausgeben. Also es ist ganz unterschiedlich, wie viel sie eigentlich hier abgeholt haben.
Was gibt es da für verschiedene Art und Weisen an Mitgliedschaften, wenn ich da in den Netzwerkpartnern sein möchte?
Wir haben zwei unterschiedliche Modelle sozusagen. Das eine ist eher das kleinere Modell, eher in Richtung Planer. Und das andere ist das Premium-Modell für Hersteller, für Systemanbieter, die dann auch auf der Datenbank ihre Produkte herzeigen können. Also ein Ziel von dieser Open-Source-Datenbank ist eben auch, dass man Sichtbarkeit für das, was man tut, für alle guten, gut gelungenen Referenzprojekte bekommt und hier auf der Datenbank sich präsentieren kann und dazu sozusagen als zweite Website oder zweite Plattform nutzen kann, die wir dann auch herzeigen können, verwenden für unsere Formate.
Was für Informationen oder was für Unterlagen kriege ich auf dieser Datenbank? Kriege ich dann auch von den Herstellern, sag ich mal, die ganzen Werte für die,
Ja, also die Datenblätter sind zum Beispiel hinterlegt.
Ja. Also auch für Planende? Also jetzt sage ich, das irgendwie einbauen, ich muss wissen, was es da für Produkte gibt bei euch und welche Unterschiede, welche Größe.
Genau, und dann kannst du mit dem Datenblatt das nachprüfen.
Genau. Es gibt aber auch Checklisten zum Beispiel für Ausschreibungen, weil wir immer wieder sehen, dass viele halt den Strom vergessen bei Bewässerungsanlagen oder und dass man hier einfach einmal checklistenartig durchgeht und sagt, was brauche ich denn eigentlich? Es gibt Merkblätter zur Pflege, zur Biodiversität und die sind eigentlich hier angehängt an Normen so wieder. Es gibt auch jetzt seit Neuestem ein Hagel-Merkblatt, damit alle Städte wissen, auch wenn sie Dächer quasi hier Dachschaden haben, dann sollten sie eigentlich eine Dachbegrünung nehmen, weil der Hagel kommt sicher wieder. Und mit dem Hagelschaden, also eine Dachbegrünung gibt es keinen Hagelschaden.
Wie ist das mit Autos und Begrünung und Hagelschäden? Was für ein Konzept würdet ihr empfehlen, damit möglichst wenig Hagelschäden? Wie jetzt hier, wenn ich gucke die Straße runter, ganz am Ende steht ein großer Baum.
Das mit dem Autos habe ich nicht verstanden.
Ich auch nicht. Aber
Die Autos sind mir nicht zuständig.
Ich kann dazu sagen, die Bushaltestellen in Wien sind seit Neuestem begrünt und das funktioniert ausgezeichnet.
Ich meinte mit dem Schäden vorbeugen. Das meinte ich. Also Hagelschäden sind ja schon immer häufiger auch das Thema, wenn man sagt, ey, ich habe jetzt hier einen Hagelschaden in der ganzen Siedlung und alle Autos sind einfach beschädigt von diesem Hagelschaden. Das ist ja auch dann versicherungstechnisch dann auch irgendwann ein Thema. Also mit welchem System kann man eigentlich am besten sich davor schützen? Also ich denke natürlich jetzt erst an Bäume, aber geht es dann vielleicht auch eher darum, dass man guckt, dass man die, ihr habt sehr schöne Pflanzinseln, habe ich schon viel gesehen. Ich glaube, Patenschaften sind hier bestimmt auch viel das Thema. Ne? Ja. Aber große Bäume sind hier noch nicht so viele. Also da, wo wir sind ja nicht wir weit gelaufen.
Vom Bahnhof hier rübergelaufen.
Fünf Minuten vom Bahnhof gibt es keine großen Bäume. Ja, okay, okay. Ne? Aber doch, es gibt schon große Alleen, zum Beispiel eben, ja, Ringstraße, wo schon sehr ausgewachsene Stadtbäume sind. Aber es gibt viele Neupflanzungen auch gerade, deswegen vielleicht sind die noch so klein.
Okay, aber so das habt ihr da irgendwie so einen Vergleich, weil das ist natürlich super, wenn man dann sagt, hey, jetzt seht ihr hier, das sind so große Bäume, wenn ihr dann auch, sag ich mal, in Wien, also sind ja nicht günstige Autos nur, ne? So meine ich bei manchen Gegenden, dass man da auch ein Druckmittel hat und sagt, Leute, investiert hier, da müssen halt ein paar Parkplätze weg wegen den Bäumen. Ein bisschen Bäume irgendwo müssen ja gepflanzt werden. Mhm. Aber dafür haben wir dann das auch noch als weniger Schäden.
So habe ich das noch nie bedacht. Also Bäume für gegen Hagelschäden am Auto. Ich weiß auch nicht, ob. Ich glaube, Hagel geht durch den Baum durch. Eher in Richtung Regenwassermanagement und in Richtung Verschattung. Das bringt total viel. Dein Auto wird nicht zu heiß. Das ist, ja.
Also wir setzen da, glaube ich, eher auf Prävention, auch auf Alarmsysteme, wo man einfach weiß, aha, jetzt kommt wirklich ein großer Hagel, jetzt kommt.
Ah, ja.
Und der Hagel kommt ja nicht allein, da kommt ja auch ein Wind. Also es ist die Gefahr eigentlich, die Gefahr ist da. Das kommt, ja. Das kann man nicht abwenden, deswegen sagen ja auch alle, wir sollten eigentlich weniger CO2 in die Atmosphäre ausblasen, damit wir eben keine weitere Verschlimmerung haben. Aber wir haben sie. Also es ist de facto wirklich da. Wir haben ein ganz schlimmes Hochwasser gehabt. Es ist ein starker Wind. Es ist starke Hagelfälle. Was es gibt, ist die ganzen Vorkehrungsmaßnahmen und hier natürlich Datenbanken, die warnen. Also wir haben jetzt auch Warnsystem. Und wir haben zum Beispiel die HORA. Die HORA-Datenbank, die sagt den Versicherungen zum Beispiel auch, wo was stattfindet. Und dort gibt es eine eigene neue Webseite und die heißt elementarschaden.at. Und dort auf dieser Webseite kann man nachschauen, welche Materialien sind eigentlich hier sicher. Welche Dachmaterialien kann ich nehmen, damit man hier eben keinen Schaden von sich trägt, wenn man hier auch renoviert. Und ja, auf das setzen wir eher, dass man hier Materialien einsetzt in der Zukunft, die eben keinen Schaden hier in irgendeiner Form mit sich tragen.
Das Tolle ist auch, wenn wir es vergleichen mit einem Kiesdach zum Beispiel, das Substrat ist ja eigentlich das, was schützt. Nicht unbedingt die Pflanzen, die werden wahrscheinlich eher Mitleidenschaft gezogen von den Extremwettern und vom Hagel. Aber das Substrat schützt einfach wahnsinnig gut. Und je mehr Substratstärke ich habe, das ist gut für die Biodiversität und Wasserspeicherung und. Aber auch für diesen Schutz. Und da kann man schon sagen, dass zum Beispiel im Vergleich zu einem Kiesdach die Lebensdauer von der Gebäudehülle verdoppelt wird in der Länge. Und ja, auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt auch wieder bringt zum Beispiel.
Wie ist es mit dem Thema Cradle to Cradle? Also, dass man wirklich die Materialien, die ihr um einsetzt, du hast gesagt, Materialien, die lange halten und auch mit den ganzen Bedingungen lange halten. Was für einen Einfluss hat das, dass diese Stoffe, die man dann einbaut, im Zweifel später auch wieder zurückgebaut, weiter benutzt werden, recycelt werden können?
Ja, die Kreislaufwirtschaft hat einen sehr großen Stellenwert auch in der Bauwerksbegrünung natürlich, weil wir versuchen da auch nachhaltige, unter Anführungszeichen, Produkte aufs Dach zu bringen. Es ist schon ein sehr hoher Recyclinganteil in den einzelnen Elementen, ob es jetzt die Drainageplatten sind oder im Substrat. In Österreich ist es, also regional gibt es Unterschiede in den Substratmischungen. Und okay. Unterschiede dann auch in den Recyclingformen oder Inhaltsstoffen.
Warum?
Weil wir zum Beispiel in Österreich die Spezialität ist, mit Ziegelsplit beizumengen als Schutzstoff, weil Ziegel besonders gut das Wasser auch hält, die Feuchtigkeit hält, speichert und auch später wieder abgeben kann. Die Wurzeln können das auch gut aufnehmen und ist sehr stabil, sehr druckstabil. Und wenn wir genügend Baustellen haben, wo sich der Ziegel dann auch wiederverwenden lassen kann, dann funktioniert dieses Cradle to Cradle. Wenn wir jetzt in die Sanierung aber gehen und die Häuser eher stehen lassen wollen, dann geht uns vielleicht da braucht ein Neudenken. Immer wieder merkt man, okay, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, welche kann man nutzen und natürlich auch hinsichtlich Abfallgesetz muss das natürlich auch passen. Aber ist ein sehr übergeordnetes Ziel.
Aber wir haben, also in der Stadt Wien zum Beispiel gibt es die Verordnung, dass hier keine Förderung ausbezahlt wird, wenn Biozid oder PVC zum Beispiel in der Dachbegrünung, also in der Abdichtfolie zum Beispiel drinnen ist. Das war am Anfang gar nicht so leicht, weil es nicht so viele Produkte gibt am Markt, aber hat zu einem Wettbewerb geführt und hat dadurch zu einer Weiterentwicklung geführt, was ganz interessant ist. Wir haben aber natürlich auch die Situation, dass gerade durch den Green Deal und durch die EU-Taxonomie hier neue Verordnungen kommen und durch die EU-Gebäuderichtlinie. Gerade die EU-Gebäuderichtlinie, da haben wir auch mit dem WGIN, das ist das World Green Infrastructure Network, die einen Chapter haben, und da haben alle Verbände mitgeholfen und wir haben hier mitgevotet und gesagt, bitte nehmt die Dachbegrünung und die Fassadenbegrünung mit auf. Die ist ein wichtiges Element in der zukünftigen Energieeffizienzmaßnahme. Und das wurde auch tatsächlich berücksichtigt. Das heißt, diese EU-Gebäuderichtlinie, die aber erst seit Juni heraus ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und diese EU-Gebäuderichtlinie, die wird jetzt in Europa in allen Ländern umgesetzt. Und bei uns setzt das hier mit dem nationalen Plan das Bautechnikverordnung-Institut um, das ist die OEB, und an der wird jetzt gerade heftig gearbeitet. Das heißt, das hat natürlich hier eine Auswirkung, und wir haben auch jetzt eine neue OEB, das ist die Nachhaltigkeit. Das sind unsere Gesetze quasi, also es ist jetzt nicht ganz ein Gesetz, aber für uns ist das das höchste Maß, das wir nehmen und sagen, das, was da drinnen steht, an dem halten wir uns. Und das kommt. Und damit haben wir EPDs mehr, also damit kommt natürlich diese ganze Zertifizierung. Wir haben auch ein staatlich finanziertes Gebäudezertifizierungstool, das Klimaaktiv. Da sind wir vielleicht auch ein bisschen einzigartig hier in Europa. Das heißt, das Ministerium hat hier ein Gebäudezertifikat, das man relativ günstig anwenden kann. Und das hat auch zum Beispiel einen Grünflächenfaktor drinnen. Mit dem Grünflächenfaktor bekommt man dann Punkte und bekommt man auch dann bei der Förderung zum Beispiel auch ein Geld.
Okay. Würdest du sagen, dass die Förderung letztendlich auch so der Schlüssel des Erfolgs ist, des Ganzen?
Ja, das ist so. Also wir sprechen zwar immer von Anreizwirkung, aber wir haben in dem Fall keine Ökosteuer. Ja? Hm. Bei uns ist die Förderung eigentlich sehr wichtig. Das Problem ist nur, dass wir halt so viele verschiedene haben. Wir haben auf Bundesebene, Landesebene, Städteebene, Gemeindeebene, und oft sind die kumulierend, und das ist manchmal sehr komplex.
Das haben wir, glaube ich, bei uns aber auch. Also ich habe letztens bei mir mal geguckt nach Fassadenbegrünung, nach einer Förderung. Dann gibt es da nur bestimmte Bereiche, bis zu der Straße wird es gefördert, danach nicht mehr, wo man sich denkt, okay, warum ist meine Fassade jetzt eine andere? Also das ist, glaube ich, da echt noch viel Potenzial.
Ja, aber das ist halt Tradition und funktioniert eigentlich bei uns ganz gut.
Mhm. Auf welchen Veranstaltungen seid ihr denn dann, wenn es um die Politik geht? Weil es immer viel Politikarbeit, die ihr da wahrscheinlich machen müsst, oder?
Also Veranstaltung würde ich es jetzt nicht nennen, sondern es sind eher bei uns zum einen Projekte, wo wir auch Städte und tatsächlich Politik dazu holen, weil man ja gleich in einen Prozess denken muss und sagen muss, geht das überhaupt, ja? Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Projekt, wo es um die Schnittstelle öffentlicher-privater Bereich geht. Ein quasi Randgerüst, das auf dem öffentlichen Bereich steht, aber so weit vorgerückt ist, dass man eigentlich einen Balkon noch reinhängen kann. Und dieser Balkon, wem gehört das dann? Wer zahlt dafür? Und wenn da oben jemand mit einem Kaffeehelferl steht und das Kaffeehelferl fällt runter, wer hat denn da die Haftung? Also solche Themen benötigt einfach ein sehr holistisches Denken, und da machen die Städte mit. Also die müssen natürlich mitdenken und sagen, gut, wer, in welchem Prozess kann man da, muss man da was denken? Das ist das eine. Das andere ist, dass wir 5 Fachausschüsse haben, plus mehrere Arbeitsgruppen. Wir haben zum Beispiel eine internationale Arbeitsgruppe, wo es nur um Brandschutz geht. Und da tauschen wir uns auch mit Deutschland aus. Schweiz ist auch drinnen. Da sitzen auch einige von unseren Gemeinden, von unseren Städten. Die Stadt Wien sitzt drinnen zum Beispiel. Das ist ganz wichtig, dass sie hier immer am letzten Stand der Technik sind. Also, und da investieren auch die Städte und entsenden auch ihre Expertinnen und Experten zu uns aus. Arbeitsgruppen, wie gesagt, ist ein großer Fokus, und dann immer wieder einbinden. Und wir haben, die Stadt Wien hat zum Beispiel sogenannte Inka-Runden. Das sind Arbeitsgruppen, wo sie sich austauschen mit Projekten, und da laden sie wieder uns ein. Und wir dürfen hin und sagen ihnen, was haben wir für Erkenntnisse in unseren Projekten. Und da ist ein ganz enger Austausch und ein großes Vertrauen da.
Wer bezahlt das alles? Wie wird das irgendwie finanziert? Wie habt ihr da einen Überblick drüber?
Die ersten 5 Jahre haben wir die Infrastrukturen, so wie Mugli zum Beispiel, aber auch unser ganzes Wissen, die haben wir gefördert bekommen vom Ministerium. Wir sind ein Innovationslabor, aber nur zu 50%. Die anderen 50%, ja, wir haben unsere Mitgliedschaften und wir haben unsere Serviceleistungen. Und nach 5 Jahren Aufbau haben wir eigentlich noch einmal durchgestartet. und haben uns quasi auch ein bisschen verkleinert. Und diese Zeit, die hier auch bei Arbeitsgruppen ist, also die sehen wir als eine Dienstleistung, die wir eigentlich unseren Netzwerkpartnern erbringen. Die geht auf unsere Kappe, ja. Aber wir müssen das tun, weil wir einfach da unser Wissen auch einbringen können und müssen, ja.
Ich wollte dich auch mal wieder zu Wort. Also,
ich habe eine Frage gestellt. Ist gut. Genau, vielleicht so mal Richtung Ende lässt mal so langsam schauen. Noch eine Frage: Was können denn oder gibt es was deutsche Büros oder von euch lernen können oder was könnt ihr dir mitgeben auf die Reise? Und sagen, wir wollen da auch mehr machen. Weil letztendlich haben wir die gleichen Problematiken auch. Ne? Es gibt bei uns auch, der Baum macht Dreck oder ich möchte keine Insekten haben, aber eigentlich ist es mir im Sommer immer zu heiß.
Ja, oder irgendwelche Wurzeln, die irgendwelche Bürgersteige hochdrücken oder Dachbegrünung, ist wieder Arbeit und so weiter. Ne?
Ja, also ich glaube, vielleicht kann man es ganz gut mit unserer Mission beschreiben, weil die ist eben mit dem Austausch und mit dem Zusammenkommen und dem Wissensaustausch kommen wir voran und schaffen neue Denkweisen, neue Ideen, bringen Innovationen weiter. Und ich glaube, diesen Ansatz zu verfolgen, hier zusammenzuarbeiten und in der Branche zusammenzuhalten.
Also wir hören immer wieder, naja, ihr seid ja das Innovationslabor, ja. Ihr dürft das ja. Aber wir haben schon gemerkt, wenn wir einfach manchmal verrückt denken und sagen, ja, das machen wir das jetzt einmal, ja.
Ihr habt euch das ja auch verdient, ausprobieren, muss man ja, ja auch sagen.
Ausprobieren, ja. Ja. Also da merken wir schon manchmal, dass Deutschland ist natürlich auch genauso, also viele Vereine und viele Normen und ist eigentlich eh auch genauso wie wir, aber oft bedarf es einfach, wenn wir einfach Innovationen vorantreiben wollen, dann bedarf es einfach ein anderes Denken. Zum Beispiel die Grauwassernutzung, ja, ist jetzt vielleicht nichts ganz was Neues, weil die anderen Länder machen das auch, Grauwassernutzung mit Wärmerückgewinnung im Altbau und dann noch das Grauwasser zu nehmen, das im Überschuss überbleibt, manchmal 2000 Liter, das ist schon viel, einzuleiten in einen öffentlichen Bereich. Hier haben wir mehrere Komplexitäten, weil das Wasser von einem privaten Bereich in einen öffentlichen Bereich einfließt, ja.
Also wahnsinnig viele Schnittstellen. Ja. Ja. Und diese zu verbinden ist schon mal, ja,
also eigentlich
out of the box denken.
Ja, da sind wir jetzt seit einem Jahr dran und alle sagen gesagt, wahnsinnig, nein, geht nicht, ja. Und wir sagen immer, nein, wieso? Nein, wir machen das jetzt. Wir zeigen das einmal her, macht's mit. Wir machen ein Forschungsprojekt, wir holen uns Finanzierungen. Und wenn man es einmal durchspielt, auch wenn es noch so verrückt ist, dann sehen alle, eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Okay, das funktioniert, ja. Und vielleicht, dass man das mitgeben kann.
In welcher Situation kommt ihr auf die besten Ideen, wenn sie so verrückt sind?
Mit Mensch gemeinsam. Wir sitzen noch mal gemeinsam da und spinnen vor uns herum. Und wenn wir unter Menschen sind, ja. Wenn wir zuhören und einfach sehen und was es an Bedürfnissen gibt und wo es noch Probleme gibt und wo es noch Schnittstellen gibt, wo man einfach sagt, ah, da gibt's eigentlich, ist das eine coole Sache und eigentlich sollte man da mal was ausprobieren. Also dann kommen die besten Ideen, ja.
Ja, wir haben so eine, jetzt brauchen wir nochmal Ideen auf jeden Fall von euch, weil wir haben so eine lustige Abschlussfrage in jeder Folge. Ich weiß nicht, die Zeitschrift werdet ihr vielleicht nicht kennen, ich weiß es nicht. Die DEGA, sagt ihr euch was? DEGA ist so die Garten-Landschaftsbau-Fachzeitschrift in Deutschland. Eine, die wir jetzt immer hier erwähnen. Und wir haben in den anderen Folgen unsere Gäste immer gefragt, stellt euch vor, ihr habt eine Doppelseite in dieser Zeitung und ihr könnt eine Botschaft sozusagen an die Lesen in dieser Zeitung mitgeben. Also ein bisschen Immigration gefragt. Also man hat im Prinzip eine Doppelseite und da kann dann ein Satz draufstehen, eine Botschaft, die ihr gerne an die grünen Experten in Deutschland sozusagen mitgeben möchtet, die euch gerade in den Sinn kommt.
Bin neugierig, was du sagst.
Also auch wirklich muss nicht mehr als ein Satz, sondern es muss wirklich kurz und knackig sein. Das wird mit ganz großen Buchstaben dann abgedruckt. Irgendwann mal, lieber Tierarzt, oder?
Qualitätssicherung. Das ist für mich das Allerwichtigste, ja. Wir können noch so viel Geld investieren und Pflanzen irgendwo hinsetzen, aber wenn sie Pflanzen sind Lebewesen. Sie benötigen eine Unterstützung, sie benötigen Nährstoffe, sie benötigen hier Bewässerung, sie benötigen Pflege. Und das ist das ganze A und O. Von hinten anfangen, und wenn das nicht da ist, dann leben diese Pflanzen auch nicht, und ganz speziell im Klimawandel nicht mehr. Also ist es die Qualitätssicherung, und das ist auch der Grund, warum wir Normen haben und warum wir Betriebsgütesiegel haben und warum wir unsere Substrate zertifiziert haben, weil einfach das eine Basis ist, dass hier die Qualität gesichert wird.
Ich habe letztens zu Friedensreich 100 Wasser recherchiert. Das geht jetzt in eine ganz andere Richtung, weil der hätte sicher ein bisschen Qualitätssicherung gebraucht. Aber der hat schon in den 70er Jahren da gibt es so ein Zitat, die Waagrechte gehört der Natur und die Senkrechte den Menschen. Und eigentlich reicht das überhaupt nicht aus, deswegen musst du in der Senkrechten aus dem Fenster auch noch was wachsen lassen. Und die Wälder auf die Dächer.
Okay, cool. Sehr gut.
Ja, vielen Dank dafür, dass wir hier sein durften, und es hat uns mega viel Spaß gemacht und viel Erfolg war es ja da, und wir hoffen, dass wir natürlich ganz viele Leute inspirieren können von diesem Gespräch. Und wo kann man euch denn am besten irgendwie erreichen? Wie kann man mit euch am besten in Kontakt treten? Ein Call to Action quasi an der Stelle. Wir verlinken das auch unten.
Am besten auf unsere Website gehen, www.grünstadtgrau.at, und da...
Oder auf LinkedIn.
Oder auf LinkedIn oder auf Instagram oder ruft uns an. 0043664.
Hacken wir alles
unten. Andere Vorwahl, ne? Also nicht plus
43. Plus 43.
Ja, das ist ein Ferngespräch. Genau. Okay, ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat uns sehr gefreut, und wir gucken jetzt mal, was ihr in Wien so gemacht habt.
Ja, danke schön.
Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Bis zum Ciao.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch, wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.